Knigge mit Herz und Köpfchen. Ich bin Birte Steinkamp und heute geht es darum, was Wirkung und Eindruck wirklich bedeuten und warum es wichtig ist, was andere über mich denken. Ich habe neulich mal den Spruch gelesen, der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Umgang mit Idioten. Auf den ersten Blick oder auf das erste Hören klingt das humorvoll. Aber auf der anderen Seite ist das auch ein ziemlicher Angriff. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass sich um uns herum wirklich nur Idioten tummeln. Ja, und der Gedanke liegt ja nahe, denn wie oft denkst du selbst, boah, was für ein Idiot. Ich habe da direkt ein paar Bilder im Kopf. Ich denke da an den Idioten im Straßenverkehr, der mir die Vorfahrt nimmt. Ich denke an den Idioten in der Bahn, der sich auf den letzten freien Platz flitzt. Ich denke an den Idioten, der sich morgens um 5 Uhr wählt und ausgerechnet meine Nummer erwischt. Der Idiot, der am Bahnsteig steht und vor mir auf den Boden rotzt. Beispiele für Idioten gibt's viele. Aber es wird doch sofort deutlich, nur ich denke, dass derjenige ein Idiot ist. Diejenigen selbst denken das in dem Moment gar nicht. Also es ist ziemlich einfach, andere als Idioten abzustempeln. Zu einfach, wie ich finde. Und darum ist es wichtig, dass wir selbst auch mal eine gute Portion Selbstreflexion an den Tag legen und unser eigenes Idiotenpotenzial überprüfen. Also auf einer Skala von 1 bis 10. Wie hoch ist dein Idiotenfaktor? Dazu lass uns mal kurz festlegen, was ist überhaupt ein Idiot? Ursprünglich aus dem Griechischen abgeleitet steht es für Menschen, die sich aus öffentlich-politischen Angelegenheiten raushielten, obwohl sie hätten Ämter übernehmen können. Ins Lateinische entlehnt verschiebt sich die Definition ein bisschen und man kann sie übersetzen mit Pfuscher, Laie, Stümper oder unwissender Mensch. Schlicht ausgedrückt Dummköpfe halt. Menschen ohne Bildung. Und über Bildung hat sogar Knigge im 18. Jahrhundert schon gesprochen. Auch in seinem Buch kommt das vor. Denn er legt sein Augenmerk nicht nur auf die Bildung des Verstandes, sondern mindestens ebenso auf die Bildung des Herzens. Und da bin ich wieder bei meinem Thema, wie wirke ich auf andere Menschen? Wie groß ist mein Herz und wie sehr schaffe ich es, das Herz des anderen zu öffnen? Also wie sehr mag mich jemand? Wie hoch ist also dein Idiotenfaktor? Ich persönlich glaube, dass sich die meisten Menschen irgendwo zwischen 2 und 4 einordnen, wenn überhaupt. Denn wir selbst machen ja immer alles richtig. Und übrigens, wir selbst mögen unsere eigenen Fehler an anderen Menschen gar nicht. Also hier auch nochmal genau hinschauen, wenn dich an jemand anderem etwas stört, dann schau mal, ob du das vielleicht selbst auch machst. Also, warum macht es Sinn, kein Idiot zu sein? Und zwar nicht in deinen eigenen Augen, sondern aus der Perspektive des anderen. Also kein Stümper zu sein im Umgang mit anderen, kein Laie, wenn es um Höflichkeit geht oder kein unwissender Mensch, kein dummer Mensch, wenn es um die Bildung des Herzens geht. Warum ist es wichtig, wie wir wirken und was andere von uns denken? So oft begegnen wir heute dieser Aussage, ich bin aber so, wie ich bin. Zeitschriften werben mit Überschriften wie so bist du einfach du oder trau dich du selbst zu sein oder du bist gut so wie du bist. Das klingt doch alles wirklich sympathisch, das klingt logisch, das klingt richtig. Wenn ich jetzt aber mal ganz kritisch bin, und das bin ich sehr gerne, klingt es auch wie ein Freifahrtschein für schlechtes Benehmen. Und auch das hat Knigge früh erkannt. Er sagt nämlich, wer die Gesellschaft nicht entbehren kann, soll sich ihren Gebräuchen unterwerfen, weil sie mächtiger sind als er. Wir können uns wirklich glücklich schätzen, dass wir in der wahrscheinlich tolerantesten und offensten Gesellschaft leben, die es bisher gab. Unsere Generation jetzt muss sich mit so vielen gesellschaftlichen und kulturellen Herausforderungen auseinandersetzen und ich finde, wir meistern das ziemlich gut. Nämlich immer dann, wenn unterm Strich Menschlichkeit an erster Stelle steht. Wertschätzung und Achtung. Gleichzeitig aber wächst um uns herum eine Generation heran, die für ihr Verhalten getadelt und gerügt wird. So, fette Überschrift, unsere schlimme Jugend. Dieser Vorwurf ist übrigens schon uralt, ne? Also, dass die Jugend verkommt und dass es alles so schlimm ist mit der nächsten Generation. Nur ein Beispiel dazu. Die Kinder von heute sind Tyrannen. Sie widersprechen ihren Eltern, kleckern mit dem Essen und ärgern ihre Lehrer. Was glaubt ihr, wie alt ist das? 20 Jahre, 50 Jahre, 200 Jahre? Tatsächlich ist es schon 2.500 Jahre alt. Das hat nämlich Sokrates gesagt. Also, wir können uns alle mal wieder ein bisschen entspannen. Das mit der Jugend ist nämlich gar nicht so schlimm. Dieses Problem hatten andere Generationen vor uns auch schon. Und trotzdem ist es ja immer wieder Thema. Und anhand unserer Jugend kann ich sehr gut verdeutlichen, was es denn bedeutet, sich zu benehmen und warum es wichtig ist, was andere von uns denken und dass sie gut von uns denken. Denn wenn ich das schon in der jungen Generation verstehe, auch ich als Jugendliche, dann habe ich es später im Business auch viel leichter. In einem meiner letzten Knigge-Dinner saß eine ältere Dame, Rosi. Und Rosi gehört zu diesen älteren Damen, die man einfach mag und lieb haben muss, ohne dass man sie kennt. Rosi strahlte so eine Herzlichkeit und Wärme aus. Also das war richtig ansteckend. Und sie hat mich irgendwie auch direkt an meine Oma erinnert. Und ich hatte eine von diesen perfekten Omis. Ah ja, und an diesem Abend sprachen wir nicht nur über Tischmanieren, sondern es entsteht plötzlich auch so ein Smalltalk über allgemeines Benehmen, über Höflichkeit, über Respekt. Und Respekt eben speziell zwischen den Generationen. Und Rosi sagt, ach, die jungen Dinger heute. Natürlich stehen die im Bus nicht für mich auf. Selbst wenn sie mich neben ihrem Smartphone bemerken würden, kämen sie gar nicht auf die Idee. Sie sagt das zwar etwas schmunzelnd, also liebevoll, aber ich merke, da schwingt doch so ein wenig, oh, da kann man halt nichts machen, die sind halt heute so mit. Aber auch ein bisschen Unverständnis und auch Enttäuschung, ein bisschen Traurigkeit und vielleicht sogar die Erinnerung an die gute alte Zeit. Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Dieses Fragezeichen steht so in Rosis Gesicht. Auch wenn unsere Gesellschaft heute viel offener und toleranter ist als noch vor ein paar Jahren, geht dieses Verhalten doch jedem einigermaßen gut erzogenen Menschen auf den Wecker. Mir übrigens auch. Und das sage ich euch nicht als Kniggetrainerin, das sage ich als Birte, als Teil der Gesellschaft, als eine, die als Kind gelernt hat, im Wartezimmer aufzustehen, wenn für den nächsten Patienten kein Stuhl mehr frei war. Ich hätte mir damals nie die Frage gestellt, warum muss ich eigentlich aufstehen? Die kann doch genauso gut stehen. Heute beobachte ich aber immer mehr, dass Kinder, die darum gebeten werden, aufzustehen, wenn sie denn überhaupt gebeten werden, dass diese Kinder erstmal fragen, warum? Und in diesem Warum stecken gleich mehrere Fragen. Warum ich? Warum nicht wer anders? Warum ist die Welt so unfair? Warum muss ich das Schwerste der Welt tun? Und gerade bei dieser letzten Frage muss ich direkt an eine ganz bestimmte Staffel des Dschungelcamps denken. Ich weiß, niemand von uns schaut das Dschungelcamp. Aber vielleicht habt ihr irgendwo mitbekommen, dass es in einer Staffel diesen ständigen Satz gab, das war die schwerste Dschungelprüfung ever. Noch nie hatte jemand so eine schwere Dschungelprüfung. Und all diese Warums und dieses Gefühl, ich muss das Schwerste der Welt tun, haben ja nur diesen einen Aspekt, es geht mir um mich selbst. Ich muss etwas tun und ich habe da überhaupt nichts von. Und irgendwie vergessen wir mittlerweile, dass wir vieles von dem, was wir tun können, wo wir uns selbst mal zurücknehmen, dass wir das für andere tun. Und in dem Zusammenhang machen wir dann auch einen guten Eindruck. Wir sind gut zu anderen, andere finden uns sympathisch, andere mögen uns. Und wenn ich das auf die Business-Etikette übertrage, dann fallen mir die Fragen aus meinen Trainings ein. Da fragen die Teilnehmer nämlich, warum soll ich denn auf meine Kleidung achten? Warum soll ich mich vorstellen? Anderen die Tür aufhalten? Warum eigentlich? Wieso soll ich denn dem anderen meinen Platz überlassen? Und warum soll ich nicht einfach den Joghurt der Kollegin essen? Also wir sind ständig selbst in dieser Situation, dass wir uns fragen, warum soll ich nachgeben, wenn der andere doch auch könnte? Und ich möchte mit meiner Story über das Aufstehen im Wartezimmer überhaupt nicht betonen, schau mal her, was für ein guter Mensch ich bin, wie super ich bin. Ich möchte euch nur verdeutlichen, dass es mal eine Zeit gab mit einem ganz anderen Verständnis für ein aufrichtiges Miteinander. Denn mich musste damals niemand bitten oder darauf hinweisen, aufzustehen. Und jetzt erinnerst du dich mal selbst ein paar Jahre zurück. Hast du etwas so etwas gelernt? Hast du gelernt, für andere aufzustehen, anderen die Tür aufzuhalten, das Gepäck abzunehmen, Bitte und Danke zu sagen, Besuch zu Hause zu begrüßen? Übrigens, wenn meiner Oma damals sowas passiert ist, und Rosi schätze ich auch so ein, dass ein Kind für sie aufgestanden ist oder ihr den Vortritt gelassen hat, dann habe ich gehört, wie sie zu Hause erzählt hat, die Lütsche von Meyers, die ist was erzogen, ganz tolles Mädchen. Sowas zieht Kreise. Gutes Benehmen vermehrt sich, überhaupt Gutes vermehrt sich, es bewegt, es inspiriert. Und nicht zuletzt schließen andere auch daraus, ob im Umfeld alles okay ist, ob ich jemanden mag, ob mir jemand sympathisch ist im Business, ob ich mit jemandem zusammenarbeiten kann oder möchte. Aber mal ganz ehrlich, niemand von uns ist doch als Kind für andere aufgestanden, weil wir selbst lieber stehen als sitzen. Wir haben das gemacht, damit es den Rosis dieser Welt besser geht. Ich habe also selbst verzichtet und jemand anderem damit etwas gegeben. Und das ist so ein kleiner Appell an alle Menschen da draußen, an euch alle, die so eine Rosi im Bus oder im Wartezimmer sehen. Es gehört zu den ungeschriebenen Gesetzen unserer Gesellschaft, dass wir für jemanden, der einen Sitzplatz nötiger braucht als wir, aufstehen. Also macht das, seid Vorbild, bringt euren Kindern diese Kleinigkeit einer guten Gegenseitigkeit bei. Nun bist du kein 10-jähriges Kind mehr, das nach einem anstrengenden Schultag im Bus sitzt. Vielleicht bist du Vertriebler, vielleicht ein Angestellter, vielleicht bist du erst in der Ausbildung, aber vielleicht bist du auch schon ganz oben und du bist Chef. Völlig egal, welche Position du innehast. Es ist für deinen beruflichen Erfolg von Bedeutung, dass du dir immer wieder bewusst machst, was es heißt, sich anzupassen, sich an andere anzupassen. Und glaub mir, das tut nicht weh. Und es stiehlt ja auch nicht deine Glaubwürdigkeit, deinen Charme oder gar deine Authentizität. Rosi gehört zu der Generation, die dieses Bewusstsein für Gegenseitigkeit richtig gelebt hat. Und damit hat sie es wie selbstverständlich in die Welt hinausgetragen und hat damit als echtes Vorbild fungiert. Und noch was Spannendes haben diese Rosis an sich. Sie sind nämlich Menschen, die die Bedürfnisse anderer in den Mittelpunkt stellen, die die Augen aufmachen und die sich auch einfach mal um andere kümmern. Und gleichzeitig sind es Menschen, die das meiste Verständnis dafür haben, wenn sie selbst gar nicht so aufmerksam behandelt werden. Sie verzeihen. Gutes bringt Gutes mit sich. Was das alles mit Business-Etikette zu tun hat? Lerne daraus für deinen Joballtag. Du bist jeden Tag in vielen Rosi-Situationen. Bisher vielleicht oft, ohne es zu merken. Aber du machst den ganzen Tag einen bestimmten Eindruck auf andere Menschen. Mit allem, was du tust, was du sagst, wie du sprichst, wie du dich kleidest, wie du dich verhältst, machst du auf deine Kollegen, deine Kunden, deine Vorgesetzten einen Eindruck. Dieser Eindruck kann von Grund auf gut sein, er kann aber auch mal schlecht sein. Wir könnten sogar sagen, du befindest dich den ganzen Tag auf einer Verkaufsveranstaltung für dich selbst. Manchmal bist du eben erfolgreicher, manchmal bist du weniger erfolgreich. Stehst du für eine Rosi auf? Wirkst du sympathisch, mitmenschlich, aufmerksam, aufrichtig und respektvoll? Bleibst du sitzen? Wirkst du ignorant, selbstverliebt, egoistisch, unaufmerksam und hast Scheuklappen auf? Diese Ausstrahlung wirst du aber nicht nur in dieser einen Situation haben. Dein Verhalten anderen gegenüber in vielen kleinen Situationen wird langfristig zu deinem Image und das festigt sich. Es wird zu dem Bild, das andere Menschen von dir haben. Und da ist es wieder eng verbunden mit einer gewissen Glaubwürdigkeit. Je mehr du aus Überzeugung ein guter Mensch bist und nicht ein antrainiert guter Mensch, desto authentischer pflegst du dein respektvolles, höfliches, aufrichtiges Image. Das Wunderbare ist, du kannst kontrollieren und lenken, wie du wirkst. Dazu muss dir natürlich zunächst mal klar sein, wie du wirken möchtest. Also ist es dir in erster Linie wichtig, dass dich Menschen für nett halten? Oder soll man dir direkt ansehen, dass du ein Computer-Nerd bist? Soll man dir direkt ansehen, dass du der Chefetage angehörst? Wenn ich diese Frage in meinen Trainings stelle, wie möchtest du wirken? Dann folgt schnell so eine lange Liste aller guter Eigenschaften, die den Teilnehmenden einfallen. Und das ist auch gut so, denn zu viel des Guten ist die perfekte Basis zum Aussortieren. Wenn wir eine lange Liste voller positiver Worte wie professionell, kompetent, vertrauenswürdig, attraktiv, sympathisch, nah, wertschätzend, ehrlich, respektvoll, zuverlässig und so weiter haben, dann ist die gute Nachricht, du musst das nicht alles sein. Du kannst dir deine 3, 4 wichtigsten Wirkungsattribute heraussuchen und dann ist viel wichtiger, dass du weißt, wie man so wirkt. Denn jeder von uns hat mal einen schlechten Tag. Du kannst vielleicht nicht jeden Tag sympathisch sein, aber mit den richtigen Instrumenten weißt du, wie du deine Umgebung lenkst und wie du es schaffst, dass du auf andere so wirkst. Und das macht dich unterm Strich erfolgreicher. Es ist enorm wichtig, was andere Menschen über dich denken. Jeder Tag ist deine Verkaufsveranstaltung. Und wenn dir klar ist, wenn du dir bewusst machst, dass es im Business zunächst einmal darauf ankommt, wie du wirkst, dann hast du halb gewonnen. Kontrolliere den Eindruck, den du machen möchtest. Du möchtest professionell wirken? Dann kleide dich angemessen und hab deine Unterlagen in Ordnung. Du möchtest kreativ wirken? Dann trag halt die hippen magentafarbenen Socken zum cognacfarbenen Lederschuh und der viel zu kurzen Chinohose. Du möchtest zuverlässig wirken? Dann ist dunkelblau deine erste Wahl und du bist genau 2 Minuten vor dem Terminbeginn beim Kunden. 5 Minuten ist ein bisschen too much. Das ist so, ich darf auf gar keinen Fall zu spät sein. Aber 2 Minuten zu spät ist schon wieder viel zu cool für jemanden, der zuverlässig wirken möchte. Du möchtest die Distanz zum Kunden brechen, möchtest Nähe schaffen, dann pass dich an in Kleidung, Rhetorik, Körperhaltung. Von Natur aus, es klingt ein bisschen langweilig, aber von Natur aus mögen wir Menschen, die uns ähnlich sind, einfach ein bisschen lieber. Also du merkst, du hast viele Instrumente, um deine Wirkung auf dein Gegenüber zu lenken. Sei dir bewusst, wie du wirken möchtest und dann setzt du alle entsprechenden Instrumente einfach dafür ein. Drehen wir diesen Gedanken einmal um. Du möchtest zum Beispiel seit Monaten aufsteigen. Du möchtest endlich den nächsten Schritt auf der Karriereleiter machen. Du gibst alles, Überstunden, übernimmst jede Aufgabe, seit Monaten kein Urlaub, nicht krank und so weiter und so fort. Keiner merkt's? Vielleicht wirkst du nicht so. Mach dir klar, welche Eigenschaften für den Posten, den du haben möchtest, wichtig sind. Und dann überleg, okay, mit welcher Eigenschaft, mit welchem Tun, mit welcher Kleidung strahle ich genau das aus, was der andere von mir braucht. Eine leitende Position braucht zum Beispiel keine Duckmaus, die einfach alles annimmt, was man ihr aufbürgt. Aber genau das strahlst du vielleicht mit deinem überdurchschnittlich korrekten Verhalten aus. Übertrag diese Denkweise genauso auf deine Kunden. Was brauchen sie? Welche Eigenschaft musst du ausstrahlen, damit sie dir glauben, damit sie wiederkommen, damit sie schlussendlich bei dir kaufen? Und genau das bedien einfach. Bedien die Vorstellung des Chefs, bedien die Vorstellung des Kunden, bedien die Vorstellung von Kollegen und im Privaten genauso die Vorstellung deiner Freunde, deiner Familie. So wie du für Rosi aufstehst, weil sie es braucht, bedien die Werte deines Chefs, weil er das braucht. Vielleicht bist du nämlich der perfekte Kandidat, aber niemand sieht es. Also zeig's. Raus aus dieser idiotischen, dümmlichen Haltung, einfach zu sagen, ich bin aber so, wie ich bin. Ja, da gehört ab und zu auch mal ein, jetzt bin ich nicht ich selbst dazu, aber das ist okay, so what? Du bist vielleicht auch nicht du selbst, wenn du dich für eine Feier in Schale wirfst, wenn du deinen besten Anzug oder das schönste Abendkleid anziehst und trotzdem bleibst du an diesem Abend doch du selbst. Also sieh das mit der Anpassung nicht ganz so eng. Du verlierst dich nicht selbst, wenn du Erwartungen erfüllst oder Wertevorstellungen eines anderen bedienst. Es macht dich aber sehr wohl erfolgreicher. Nimm den folgenden Fokus mal als Selbstversuch. Frag dich ganz bewusst, wie hoch ist mein Idiotenfaktor? Strahle ich wohl das aus, was ich ausstrahlen möchte? Gebe ich anderen überhaupt die Chance, mich so zu sehen, wie ich wirken möchte? Oder bin ich ständig sowas wie ein Opfer meiner Faulheit und bin gar nicht bereit, die Augen für die Bedürfnisse des anderen aufzumachen? Mit diesem Fokus wünsche ich dir viel Freude bei der Entdeckung deiner eigenen Haltung. Und ich freue mich, wenn wir uns in 2 Wochen wiederhören. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und bleib anständig.